Das Evangelium als Antwort auf die Missachtung der Würde des Menschen. Ja, der Rose hat schon gesagt, er konnte mit dem Titel wenig anfangen. Und tatsächlich ist es so, dass nämlich die Würde des Menschen oder die Menschenwürde so als solches gar nicht in der Bibel zu finden ist, als Begriff. Aber nichtsdestotrotz geht die ganze Bibel, die ganze Heilsgeschichte um nichts anderes als um die Würde des Menschen. Und dieses Thema, es hat mir schon lange auf dem Herzen gelegen, darüber zu sprechen, weil es mich zutiefst berührt hat, sowohl bei meinem Weg, auf meinem Weg hin zu der Bekehrung, als auch bis heute. Ja, jeden Tag kommen Gedanken auf an eben diese Würde des Menschen, die von der Welt meiner Empfindung nach mehr und mehr missachtet wird, aber von Gott umso mehr herausgestellt wird. Und darüber wollen wir heute uns ein paar Gedanken machen. Ich fange deshalb an, einmal mit der Würde des Menschen, so wie sie in der Bibel charakterisiert ist. Also sie ist es nicht genau definiert, aber sie ist charakterisiert durch verschiedene Merkmale. Und ich habe mir da einiges an Merkmalen herausgeschrieben und wollte euch das gern auch mal erklären. Als erstes, es soll keine Wertung sein, welches jetzt als erstes kommt und welches als letztes kommt, sondern alle diese Merkmale haben mit der Würde des Menschen zu tun. Und wenn man sich selber mal überlegt, was ist denn für mich persönlich eigentlich die Würde des Menschen, dann wird man das ein oder andere Merkmal, das ich jetzt sage, dann auch deckungsgleich wiederfinden. Das erste ist die Wertschätzung und der Respekt. Das heißt, Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bilde, so sagt uns die Schöpfungsgeschichte am Anfang. Und schon in dieser Aussage ist eigentlich die Würde des Menschen verankert. Sie ist natürlich. Wir sind als Menschen im Bilde Gottes geschaffen und das allein schon verleiht uns, unserem Leben, unserem Dasein eine gewisse Würde. Und wir wissen, dass derjenige, der uns geschaffen hat, der Schöpfer aller Dinge ist und er bringt uns dementsprechend auch eine gewisse Wertschätzung entgegen, seinem Geschöpf. Er bringt uns Respekt entgegen, wie wir auch ihm, es beruht ja immer auch auf Gegenseitigkeit, das Gleiche auch schulden, in Anführungsstrichen, wie wir auch ihm entgegenbringen. Ein weiteres Merkmal der Würde des Menschen ist, dass der Mensch eine freie Entscheidungsfähigkeit von Gott mitbekommen hat. Wir wissen das ja, wir kommen gleich darauf zu sprechen, auf den Sündenfall. Der Mensch, er durfte sich entscheiden. Er wurde nicht von Gott als Marionette erschaffen, der zu 100% so abhängig war, dass er überhaupt nichts selbst tun konnte, sondern Gott hat ihm eine freie Entscheidungsfähigkeit, auch ein gewisses Maß damit an Freiheit mitgegeben. Gibt ja diese Diskussion über den freien Willen. Für mich steht außer Frage, dass Gott den Menschen mit einem freien Willen ausgestattet hat, wo er entscheiden kann, nicht ob er gerettet wird, das hat mit dem freien Willen nichts zu tun, aber wo er entscheiden kann, was ist gut und was ist böse, welchen Weg gehe ich? Gehe ich links, gehe ich rechts? Diesen Willen hat er dem Menschen absolut gelassen. Ja, eines der wichtigsten Merkmale, was die Würde des Menschen betrifft, ist sicherlich auch die Liebe. Und zwar die Liebe Gottes und die für uns wiederum bedeutet, dass wir geliebt werden. Wenn wir mal überlegen, was ist schöner, zu lieben oder geliebt zu werden? Was glaubt ihr? Es ist beides schön, ja. Aber geliebt zu werden und zwar bedingungslos, geliebt zu werden von dem ewigen Schöpfer, der sagt, ich bin, der ich bin, der unveränderlich ist und damit auch seine Liebe unveränderlich ist, das gibt auch Kraft und Sicherheit. Das ist schöner, wie selbst zu lieben. Natürlich können wir auch lieben, aber vielleicht dieses Objekt, das wir lieben, erwidert diese Liebe vielleicht gar nicht. Oder nicht mehr. Ja? Vielleicht erwidert es eine gewisse Zeit lang, aber dann irgendwann nicht mehr. Ja, also ich bin mit einem kleinen Risiko behaftet. Geliebt zu werden von dem Schöpfer aller Dinge, aber ist was ganz anderes. Denn diese Liebe, wissen wir, die ist ewig und sie wird nicht vergehen. Das ist der Punkt, was auch dem Menschen wieder seine Würde verleiht. Und damit einhergehen natürlich mit dieser Liebe, die Gott zu uns hat, auch seine Barmherzigkeit uns gegenüber, seine Gnade ja, die wir ja im Laufe der Heilsgeschichte und jeder persönlich auch schon kennenlernen durfte. Das sind alles Merkmale, die dem Menschen auch Würde verleihen. Dazu kommt noch, und ich habe es eben schon angedeutet, die Sicherheit durch Unveränderlichkeit. So habe ich mir das jetzt mal notiert, habe ich eben schon anklingen lassen. Jesus Christus wird auch im Hebräerbrief gesagt, er ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und so ist auch Gott, der sagt, ich bin der ich bin, ein ewiger Gott. Er ist absolut unveränderlich. Er ist immer gleich. Er ist unveränderlich. Und das gibt uns Sicherheit, weil wir wissen, dass Gott morgen nicht auf einmal seine Meinung ändert und auf einmal anders wird, ja, uns vielleicht nicht mehr liebt, uns vielleicht nicht mehr gnädig ist, uns vielleicht nicht mehr barmherzig gegenübertritt. Ja? Nein, das wird er nicht tun. Er ist unveränderlich und damit ewig. Und daraus resultiert auch auf diese Sicherheit natürlich auch die Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist für Gott selbst ein sehr hoher Wert, den wir auch in den alten Propheten im Alten Testament immer wieder lesen. Und auch Jesus, der Messias, ja, der angekündigt ist, unter anderem ja auch im Jesaja-Buch in vielen Kapiteln, ja, er wird auch immer genannt im Zuge mit, dass er das Recht zu den Völkern bringt, ja, also die Gerechtigkeit auch bringt. Weil die Welt, und so sehen wir es ja auch, ja, genau das Gegenteil darstellt, ist nämlich ungerecht. Ja. Und Gott aber, er ist der Gerechte, und er vermittelt uns Gerechtigkeit und damit natürlich auch eine Würde, ein Merkmal der Würde, die wir haben. Und letztendlich resultiert aus allen diesen Dingen, die ich jetzt gesagt habe, vielleicht gibt es auch noch ein paar andere Merkmale mehr, resultiert dann als letztes der Friede. Der Friede, den wir in unser Herz hineingelegt bekommen von Gott, der uns die Geborgenheit Gottes vermittelt, der uns ruhig macht, der uns all diese Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe, erkennen lässt und daraus schöpfen wir auch unsere Würde Gott gegenüber. Das heißt, das Bild, das wir daraus ableiten können, es sieht im Grunde so aus, als wenn man sich das einfach mal bildlich vorstellt. Ich habe heute mal entgegen meiner sonstigen Gewohnheit keine Präsentation mitgebracht mit Bildern, sondern versuche es mal so zu erklären. Ja. Oben haben wir Gott, ja, unten ist der Mensch und zwischendrin, ja, ist nichts. Zwischendrin ist all das, was ich eben gesagt habe, die direkte Verbindung von Gott zum Menschen. Das Gegenüber, das, was der Urzustand, so wie uns die Menschen, so wie die Menschen geschaffen hat. Aber dann, wir wissen, dass diese Würde nun angegriffen wurde. Es ist der Sündenfall passiert und jetzt ist auf einmal etwas zwischen den Menschen getreten. Wir wollen mal als erste Stelle lesen, nochmal, um auf die ganzen Merkmale zurückzukommen, den Psalm 8, wo er ja auch nochmal, der Psalmist uns erklärt, Verse 4 bis 6, was der Mensch ist, auch in den Augen Gottes. Psalm 8, Vers 4 bis 6, ich lese für uns. Dort heißt es, wenn ich die Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel und mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Aus diesem Psalm sehen wir also, können wir auch die Würde, die wir aufgrund dessen haben, dass wir Gottes Geschöpfe sind, absolut ableiten. Er hat uns die Aufgabe übertragen, seine Schöpfung zu verwalten und sich um seine Schöpfung zu kümmern. Aber die Menschen, sie haben diesen Auftrag, bei diesem Auftrag versagt. Und zwar schon bei der ersten Prüfung, die sie hatten. Wir wissen das im Sündenfall. Und so ist also etwas dazwischen getreten, zwischen ja, Gott und die Menschen ist etwas dazwischen gekommen und hat diese Harmonie gestört und hat natürlich auch Auswirkungen auf die Würde des Menschen. Hierzu wollen wir den Vers lesen im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 16. Dort sehen wir, was sich dann daraus ergeben hat, was die Folgen dessen sind, was wir gerade eben besprochen haben, also die Folgen auch des Sündenfalls. Römer 6, Vers 16. Da heißt es, wisset ihr nicht, wenn ihr euch als Knechte zum Gehorsam hingebt, dessen Knechte seid ihr. Dem ihr gehorcht, entweder der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Und so ist es passiert, dass der Mensch, als er sich abgewendet hat von Gott, und er ist Knecht geworden von dem Bösen. Er ist Knecht geworden von der Sünde, und der Lohn der Sünde, wie wir wissen, ist der Tod. Und somit hat der Mensch auf einmal auch die Würde, die er in den Augen Gottes hat, nicht bei Gott verloren, aber er hat, ist in ein würdeloses Leben übergegangen. Denn nun hatte er einen Herrscher über sich, der nicht barmherzig war, sondern unbarmherzig, der nicht gerecht war, sondern ungerecht. Ja, der ihm viele böse Dinge zugefügt hat und der im Grunde die Würde des Menschen mit Füßen getreten hat. Wir lesen davon nicht viel, aber das ist genau die Geschichte, die in den ersten knapp 1700 Jahren der Menschheitsgeschichte passiert ist und die Gott beendet hat mit dem Gericht der Sintflut. Denn in dieser Zeit, ja, wo im Grunde keine Könige da waren, der Führer des Volkes, sondern wo der einzelne Mensch immer noch die Möglichkeit hatte, direkten Kontakt auch zu Gott zu suchen und auch zu finden. Wir sehen das an Noah, an Henoch, an den Patriarchen, ja, aber der Großteil der Menschheit hat es eben nicht getan, sondern er war geknechtet und versklavt und ihm ist ganz Übles widerfahren. Und ihm ist letztendlich auch das Gericht Gottes widerfahren, der dann diese Erde komplett umgestaltet hat. Und dieses Gericht hat alle getroffen, alle Menschen, außer acht. Wir wissen das, Noah, seine drei Söhne und deren Frauen und seine Frau, also acht Personen letztendlich, haben dieses Gericht überlebt. Ja, und dann hat Gott mit Noah diesen Bund geschlossen und er hat dann gesagt, wir wollen diese Würde im Grunde wiederherstellen, ja, für diese Menschen. Das ist ja immer der Versuch Gottes, die ganze Heilsgeschichte lang, bis heute, ja. Wie hat er das getan? Er hat mit Noah einen Bund geschlossen und unter anderem hat er die Todesstrafe eingeführt. Warum hat er das gemacht? Er hat mit der Todesstrafe dem Leben des Menschen, das vor der Sintflut, ja nichts wert war. Dort sind die Menschen aufeinander losgegangen. Es war ein Tohu Bohu, es waren auch fremdartige Wesen, ja, auf der Erde, ja, und es herrschte Krieg und es herrschte Mord und Totschlag. Ja, genaueres wissen wir nicht, aber das ist das Einzige, was man eigentlich da aus diesen Zeilen herauslesen kann. Und jetzt hat Gott eine neue Form der Gesellschaft im Grunde geschaffen, nämlich die Herrschaft von Menschen. Er hat Menschen also zum Richter im Grunde eingesetzt, weil er die Todesstrafe eingeführt hat. Das lesen wir in 1. Mose 9, Vers 6. Und er begründet es auch. Und das ist interessant wieder, wenn wir uns um die Menschenwürde unterhalten. Dort heißt es, 1. Mose 9, Vers 6, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen nach seinem Bild gemacht. Genau deshalb hat er jetzt hier eine Strafe verhängt, weil wer einen Menschen umbringt, der bringt ein Geschöpf nach dem Bilde Gottes um. Und darum geht's. Und diese Würde, die er dem Menschen ja eben durch dieses in seinem Bilde gemacht, mitgegeben hat, die wurde mit Füßen getreten und so hat er jetzt ein Gesetz sozusagen eingeführt, um diese Würde auch zu schützen. Dass derjenige, der das tut, selbst sein Leben verliert. Das hat natürlich jetzt Menschen nicht davon abgehalten, es trotzdem zu tun. Ja, wir wissen es bis heute, sie tun es bis heute, aber Gott hat dieses Gesetz zum Schutze eingeführt. Und es wurde, wie schon gesagt, ja durch die ersten Menschen, die sich dann nach Noah entwickelt haben, da wurde es sofort ausgenutzt, diese Herrschaft, die jetzt Gott einzelnen Menschen über andere gegeben hat, und es entwickelten sich Gewaltherrschaften. Wir lesen von Nimrod, der erste Gewaltherrscher auf der Erde, der schon da Menschen um sich sammelte, der Städte baute, Mauern hochzog und in dessen Herrschaft, ja, in diesem Reich, was er da aufgebaut hat, auch Kinderopfer getan werden. Das ergibt sich auch aus der Historie, kann man also auch nachvollziehen, wo Götzenkulte gemacht wurden, wo der Turm zu Babel gebaut wurde, ja, also alles antigöttlich gemacht wurde, wo Menschen unterdrückt wurden, versklavt wurden, die da diesen Turm bauen mussten, da zum Beispiel, man liest, wir lesen in der Bibel nichts Genaues über diese Menschen, aber wir können uns vorstellen, oder später auch in Ägypten, das Volk Israel, wie sie da ausgenutzt und versklavt wurden und was diese Menschen alles ertragen mussten. Ihre Würde war dahin, sie ist in dem Sand, in dem Wüstensand im Grunde zertreten worden. Das ist das passiert, wenn wir uns heute mit der Menschenwürde beschäftigen. Wie hat Gott reagiert? Gott hat reagiert, indem er, das muss man auch nochmal dazu sagen, ja jederzeit die Macht gehabt hätte, das mit einem Schlag zu beenden. Das hätte Gott ja jederzeit, das kann er heute auch noch tun. Er hat es aber nicht getan. Warum hat er es nicht getan? Er hätte den Menschen zu einer Marionette degradiert. Er hätte einfach das Böse weggenommen, ja, und die Menschen hätten im Guten gelebt. Aber sie hätten davon ja keine Selbstverantwortung zeigen müssen, sondern sie wären Marionetten von Gott gewesen. Das wollte er nicht. Ja. Deswegen hat er es nicht getan. Er hat andere Wege beschritten. Was hat er gemacht nach dieser Gewaltherrschaft, nachdem er praktisch das System auch verändert hat? Er hat Abraham herausgerufen aus dieser Welt, aus dieser bösen Welt. Und wir lesen ja dann auf der Pilgerschaft von Abraham, auch von Lot, ja, Sodom und Gomorra war die Heimat dann gewesen von Lot. Und so gab es mit Sicherheit noch mehrere Städte. Das waren eben die schlimmsten, die dann auch wieder Gott gerichtet hat. Also ihr seht, wie sich die Welt auch da entwickelt hat und wie auch da die Würde der Menschen mit Füßen getreten wurden durch Menschen, die beeinflusst waren eben von dem Bösen. Die Gott, der ja jederzeit da war und im Grunde so wie heute auch nur ein Gebet entfernt war, ja, auch Abraham, er wurde ja als Freund Gottes bezeichnet und Gott ist ihm erschienen. Ja. Er war derjenige, den er auserwählt hat, um die Menschheit, diesen Heilsweg zu beschreiten und nachher auch das Volk, ja, ein ganzes Volk für sich im Grunde zu schaffen, das Volk Israel, wie wir es aus der Geschichte kennen. Das war der Weg Gottes. So hat er darauf reagiert. Und damit hat er ein Ziel verfolgt, nämlich die Würde der Menschen wiederherzustellen. Machen wir einen ganzen Sprung, nämlich in die Gefangenschaft oder nachher auch in den Exodus hinein, ja, wo das Volk Israel befreit wurde. Auch das Volk Israel ist nach Ägypten verschleppt worden, ja, ist nach Ägypten gekommen, ja, über Jakob, wir kennen die Geschichte mit den 12 Söhnen, mit Josef, der als erster Sohn vorging. Und dann hat dieses Volk 400 Jahre, so wie es auch vorhergesagt war bei Abraham, in Knechtschaft, in richtiger böser Knechtschaft zubringen müssen. Ja, wir lesen auch davon, dass gerade bei der Geburt Mose war es so weit, dass schon die Kinder hätten umgebracht werden sollen, ja, von den Israeliten, ja, und viele andere Dinge mehr. Sie waren geknechtet, sie waren Sklaven und Gott ist gekommen und hat sie durch Mose dann seinen Knecht befreit. Er hat sie befreit aus dieser Welt und hat damit wieder diese Herrschaft weggenommen, ja, die zwischen ihm und den Menschen stand. Und das war ein Beispiel. Wir sollen uns ein Beispiel nehmen nach 1. Korinther 10 an dem, was Israel dann in seiner ganzen Geschichte passiert ist. Das Volk Gottes, das ist ja heute, sind ja wir das Volk Gottes, ja. Und wir haben mit den gleichen Dingen zu kämpfen, im übertragenen Sinne. Das können wir auch erkennen an zwei Bibelstellen, die ich mir dazu herausgesucht habe, wo Gott einfach hier nicht nachgelassen hat, wo er seinem Volk die Hand reicht und sein Volk erhebt und seinem Volk die Würde auch wiederherstellt. So wie er es mit dem Volk Israel gemacht hat, so macht er es auch mit dem Volk heute, mit uns. Wir lesen dazu einfach mal zwei Bibelstellen, dass wir das erkennen, von was ich jetzt hier rede. Das eine ist der 2. Mose 19, Verse 5 und 6. Das war am Berg Sinai, als der Herr erschienen ist. Und hier heißt es dann in Vers 5, Kapitel 19, 2. Mose, Vers 5, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Also hier hat Gott ganz klar gesagt, hier das Volk Israel, das er hier direkt anspricht über Mose, es soll sein Eigentum sein. Er erwähnt aber auch, dass die ganze Welt sein Eigentum ist. Und dieses Volk insbesondere soll sein Eigentum sein, nämlich was soll es tun? Es soll durch dieses Volk soll der Welt gezeigt werden, die Herrlichkeit, die Gnade, die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes zu den Menschen. Das war die Aufgabe auch des Volkes Israel. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das trifft auf uns heute genauso zu. Das lesen wir bei Petrus. 1. Petrus 2, Verse 9 und 10. Dort heißt es, ihr aber, und jetzt meint er die Gemeinde, ja, also die Gläubigen heute. Petrus sagt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, um die Tugenden dessen zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Seht ihr? Es sind die gleichen Worte, die Gott da verwendet, ja, sowohl für das Volk Israel als auch heute für die Gläubigen. Weil gemeint ist ja in beiden Fällen, sind immer die Gläubigen gemeint. Und er holt uns aus der Finsternis heraus. Das heißt, das, was sich dazwischen Gott und die Menschen dazwischen geschoben hat, diese Finsternis, diese dunklen Wolken, ja, diese Knechtschaft, diese Gewaltherrschaft, dieses Böse, da holt er uns heraus. So wie er das Volk Israel aus Ägypten herausgeholt hat. Aber was hat das Volk gemacht? Wir wissen es. Ja, selbst nachdem Gott diese Wunder vollbracht hat, unter anderem auch durch den Gang durchs Rote Meer, wir wissen das alles, ne? Das Volk Israel, es hat es relativ schnell vergessen. Und was ist mit uns heute? Wir sind ja genauso gemeint. Welche Wunder hat Gott gemacht? Was hat Gott schon alles für uns getan? Für uns ganz persönlich. Haben wir das nicht auch schon wieder vieles vergessen? Und wenn wir morgen auf, der Mensch ist einfach vergesslich. Ja? Wir vergessen das wieder, was Gott für uns tut. Und deswegen werden wir auch daran erinnert und sollen daran erinnert werden. Das Ziel von Gott ist immer, die Würde des Menschen wiederherzustellen. Und das Ziel des Bösen, der Finsternis, ist eben, den Menschen zu unterdrücken und in Knechtschaft zu halten. Darum geht es. Es sind diese zwei Bestrebungen, ja, wo der Mensch immer in diesem Spannungsfeld steht. Ja, was hat Gott danach gemacht, nach dem Berg Sinai, als die Geschichte mit dem Volk Israel weiterging? Da hat das Volk Israel, wie gesagt, es relativ schnell vergessen, was Gott für es getan hat. Und sie wollten was? Sie wollten einen König. Wir lesen das im 1. Samuel 8, das Volk Israel wollte einen König. Und zwar einen König, genau wie die anderen Völker auch. Sie wollten nicht auf Gott nur bezogen sein. Sie wollten nicht, dass Gott ihr König ist. Wir schauen mal rein in diesen Vers, der ist auch sehr lehrreich. Ne? 1. Samuel 8 steht es, die Verse 5 bis 9, ich werde es uns vorlesen. Dort heißt es, und sie sagten zu ihm, das war dann zu Samuel, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne gehen nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richtet, wie ihn alle Nationen haben. Das missfiel Samuel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richtet. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sagte zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. So wie sie immer getan haben seit dem Tag, an dem ich sie aus Ägypten führte. Und so weiter. Also ihr seht, das Volk hat Gott im Grunde verworfen und wollte seinen eigenen König haben. Gott hat es gewährt. Er hat es gewährt. Er hat aber natürlich auch seine Gnade und Barmherzigkeit gezeigt in der Folge. Wir wissen, dass Saul dann König geworden ist, aber lange König über dieses Volk und danach dann David und Salomo, sein Sohn Salomo. Diese Regentschaft der beiden, David und Salomo, war im Grunde die Hochzeit, ja, des Volkes Israel, wo dann diese beiden Könige wirklich, ja, auch Samuel am Ende dann zwar abgefallen ist, aber während der Regentschaft war praktisch die Welt in Ordnung. Ich sage es mal mit meinen Worten, ja, der König war gottbezogen und hat auch diese Gottbezogenheit an sein Volk weitergegeben in Form von Gottesfurcht, Gottesfürchtigkeit, David in Form der Buße, die er getan hat nach seiner bösen Sünde und so weiter. Also das heißt, hier war die Welt zwischen Gott und seinem Volk wieder in Ordnung. Und dann hat sie aber langsam angefangen zu bröckeln bei Salomo, als er unter anderem durch seine vielen Frauen, ja, viele, die aus vielen Ländern kamen, auch andere Religionen, Götzendienerinnen und so weiter hineingebracht hat. Und dann geht die Geschichte weiter. Wir kennen das mit den ganzen Königen von Israel, wo es mal hoch und wo es mal tief gab. Könige, die Gottes fürchtig waren und andere, die Gott wieder abgelehnt haben. Und so war das immer ein Wechselspiel gewesen. Ja? Und das war im Grunde das Prinzip, was auch heute oder bis in die Neuzeit hin bestanden hat, nämlich, dass Gott zwar immer da war, er hat aber seine Königschaft und seine Regentschaft über einen König, über einen tatsächlichen König, den er über das Volk gesetzt hatte, weitergeführt. Dieses Prinzip, das erkennen wir auch wunderbar bei Daniel. Und bei Daniel sehen wir auch, was dieses Prinzip, dass dieses Prinzip auch heute noch oder bis in die Neuzeit hinein Gültigkeit hatte. In Daniel im Kapitel 6, Daniel bringt man immer mit den ganzen Prophetien in Verbindung, aber Daniel Kapitel 6, da geht es um die Geschichte, die die ganzen Kinder immer lernen, das ist Daniel in der Löwengrube. Und hier sehen wir, dass der König über dieses ganze babylonische Reich, er wollte Daniel, den jüdischen sozusagen Emigranten, den er da in sein Reich deportiert hatte, den wollte er über die ganzen Fürsten seines Reiches setzen, weil er sehr zuverlässig war, weil er ehrlich war, weil er dem König ergeben war und nicht weil er jetzt seinen eigenen Gott hatte. Das war ihm sogar recht, weil der König selber, im König selber war auch bewusst, dass es einen Schöpfergott gibt. Einen Schöpfergott, der über ihm steht. Aber die anderen Fürsten dieses Reiches wollten das nicht. Und sie sind jetzt hergegangen und haben den König dazu verleitet, ein Edikt, einen Vertrag zu machen, dass alle diejenigen, ja, die ihn nicht anbeten, dass die getötet werden müssen. Ja, und so, ich sage das mit meinen eigenen Worten, wir können jetzt die ganze Geschichte lesen. Lest mal nach, das ganze Kapitel Daniel 6. Und so wurde Daniel im Grunde, sagen wir mal, durch diese Verschwörung, ja, die diese Fürsten gemacht haben, wurde er beim König angeklagt, weil er natürlich weiterhin zu seinem Gott gebetet hatte. Dem König war es ganz arg. Er wollte gerne, dass Daniel befreit wird, aber er konnte nicht mehr, weil er ja schon dieses Gesetz erlassen hatte. Und so musste er ihn in die Grube geben. Was hat der König gemacht, weiß es jemand von euch, während Daniel in der Nacht in dieser Grube war? Er hat gefastet. Genau, er hat gefastet. Er hat im Grunde zu Gott gebetet und er hat im Grunde ist dafür eingestanden, dass diesem Daniel nichts passiert. Und so war es dann auch. Gott hat ihn errettet. Gott hat nicht zugelassen, dass er zerfleischt wurde. Und im Gegenteil sind nachher diejenigen, die die Verschwörung gemacht haben, in die Grube geworfen worden und die sind dann zerfleischt worden. Aber das zeigt uns das Prinzip, nachdem die Menschen, ja, das Böse und Gott, wie dieses Zusammenspiel ist. Das heißt, Gott ist da, er setzt Könige ein und diese Könige, wenn sie gottesfürchtig sind, sie tragen auch dazu bei, dass die Menschen ja, gottesfürchtig sind. Aber diese Könige, diese Regierungen, sie werden angegriffen, sie werden durch Verschwörungen, durch direkte Angriffe, durch Unterlaufen ja, und so weiter, werden diese Regierungen, ob wie auch heute, geschwächt ja, und es wird die Herrschaft Gottes im Grunde zurückgedrängt aufgrund von Menschenherrschaft. Der Versuch ist immer da, der dunklen Seite Menschenherrschaft über Menschen zu bringen. Und darunter leidet natürlich dann auch die Würde des Menschen, ja, der davon betroffen ist, nämlich von uns allen, von den normalen Bürgern, die dann nämlich unter einer Regierung stehen, die Gott nicht ergeben ist und die dann darunter leiden müssen, die darunter auch verfolgt werden und all dies. Ja, ich habe jetzt weit ausgeholt, aber ihr seht, das ist das Prinzip der ganzen Heilsgeschichte ja, bis heute hin. Und das Ganze hat also so überhand genommen dann, dass irgendwann Gott gesagt hat, die Zeit ist erfüllt. Und es war, als Jesus Christus auf diese Erde kam, als er geboren wurde, vorausgesagt in 1. Mose 3,15, dass er derjenige ist, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und er kam und er hat sich zu erkennen gegeben, aber sie haben ihn nicht angenommen. Das Volk Israel hat auf einen irdischen König gehofft, auf einen, der eben genau dieses Prinzip weiterverfolgt, so wie David oder auch Salomo dann da war. Es heißt ja auch, der Sohn Davids wird kommen. Jesus hat alle diese Merkmale erfüllt, ihr wisst es auch. Und auch die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie haben das gewusst, aber sie haben ihn nicht angenommen. Aber ein kleiner Überrest hat ihn doch angenommen. Und Jesus, er ist gekommen, er hat kein irdisches Reich aufgerichtet, sondern nach Römer 14, 17 hat er das Reich Gottes aufgerichtet. In Römer 14, 17 heißt es, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern aus Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist das Reich, das er aufgerichtet hat. Und damit holt er die Menschen aus der Dunkelheit heraus, so wie es auch Paulus auch an verschiedenen Stellen auch in der Apostelgeschichte sagt, sehr bildhaft immer, ja, wo es heißt, durch die Dunkelheit, aus der Dunkelheit werden wir herausgezogen in das Licht. Jesus selbst sagt ja, er ist das Licht der Welt. Wir werden also aus dieser Versklavung herausgezogen in das Licht. Und sobald wir im Lichte sind, was ist dann? Dann haben wir unsere Würde wieder gegenüber Gott. Und solange wir uns in der Dunkelheit befinden, sind wir Knechte der Sünde, sind wir Knechte des Bösen, sind wir versklavt unter die Sünde und wir haben Angst vor dem Tod. Aber all dies hat Jesus zunichte gemacht. Und deswegen müssen wir jetzt auch noch einen ganz wichtigen Vers lesen, der das auch nochmal bestätigt, welche Fakten Jesus denn geschaffen hat, als er da war, durch sein Opfer in Golgatha. Das steht im Hebräerbrief, Hebräer 2, Vers 14 und 15. Dort können wir das erkennen. Hebräer 2, Verse 14 und 15. Da heißt es, weil nun die Kinder Anteil an Fleisch und Blut haben, das sind wir. Wir haben Anteil an Fleisch und Blut, also wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Deswegen ist auch er daran gleichermaßen beteiligt. Also auch er, Jesus ist Mensch geworden, um durch den Tod den zu vernichten, der die Gewalt des Todes hatte, nämlich den Teufel. Er hat ihn vernichtet, er hat der Schlange den Kopf zertreten. Und im Vers 15 heißt es, und um die zu erlösen, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben in Knechtschaft gehalten wurden. Wir als Kinder Gottes, ich habe es gerade auch vorgestern in unserer Bibelstunde gesagt, wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Tod. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Tod. Denn wenn wir heute sterben, dann werden wir unserem Herrn gegenübertreten, wenn wir Kinder Gottes sind. Diejenigen, die keine Kinder Gottes sind, die nicht wiedergeboren sind nach Johannes 3, die müssen Angst haben. Über die herrscht immer noch diese Knechtschaft. Aber Jesus hat Fakten geschaffen. Er hat sich hingegeben, er hat sein Leben geopfert dafür, dass wir eben diese Angst nicht mehr haben brauchen. Er hat den Sieg für uns errungen, den wir uns zu eigen machen dürfen. Wir dürfen den Sieg uns zu eigen machen. 1. Korinther 15 sagt Paulus ja auch, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir haben den Sieg. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir das Böse besiegt haben oder noch müssen, sondern weil es Jesus schon getan hat. Er hat diese Fakten geschaffen. Er hat das Licht gebracht. Er ist das Licht der Welt. Wir dürfen Anteil haben an dem Reich, das er aufgerichtet hat. Es ist schon aufgerichtet. Im Himmel ist er schon derjenige, der zu Rechten Gottes sitzt. Das wissen wir, auch durch Stephanus, auch durch die Bibel. Wir wissen es, er sitzt zu Rechten Gottes. Er herrscht dort schon. Ja? Und geistlich gesehen ist er auch derjenige, der hier schon herrscht. Hier ist auch schon sein Reich. Jesus ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und Gott hat jetzt eines gemacht, als er seinen Sohn sandte, Jesus Christus, dann hat er nicht einen König wiedergebracht, der beeinflusst werden sollte. Jesus, wir wissen das, ja, an dem Passafest, als wollte das Volk doch haben, dass er König wird, da ist er weggegangen. Auch Pilatus fragt ihn in dem Verhör, ja, bist du ein König? Und dann sagt er, ja, du sagst es, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Botschaft ist ganz klar, mein Reich ist nicht von dieser Welt, aber sein Reich ist da. Und durch ihn, wenn wir Reichsbürger sozusagen, ja, Himmelreichsbürger werden, dann haben wir diesen Sieg im Grunde im Herzen. Wir dürfen diesen Sieg mittragen. Ja, wir haben Anteil, wir sind Erben und so weiter. Die Bibel beschreibt es ja in vielfältiger Weise. Und wir sind, unsere Würde ist als Mensch ist wiederhergestellt, weil wir haben eine Beziehung zu dem lebendigen Gott, die wir vorher nicht hatten. Die hatten wir nicht. Und die haben viele Menschen nicht. Und sie leben im Grunde ein Leben, wo sie insgeheim auch wissen, eigentlich ist es ja würdelos. Wir sind verblendet hier in Deutschland und in den Westen durch den Wohlstand in unserer Gesellschaft. Ja, denn vielen Menschen geht es ja materiell einigermaßen gut. Ja, sie haben vielleicht Arbeit, sie haben eine gute Gesundheitsversorgung und so weiter. Ja. Aber sie werden irgendwann mal sterben, das weiß auch jeder, werden mit dem Tod konfrontiert. Und was ist dann? Was ist dann? Ist dann alles vorbei? Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir wissen, dass nicht alles vorbei ist. Und deswegen müssen wir uns darum kümmern, eine persönliche Beziehung zu unserem Gott, zu unserem Schöpfer zu haben, weil nur dadurch unsere Würde wiederhergestellt wird, die in dieser Welt nach und nach verloren geht, mit Füßen getreten wird. Ich möchte es auch gerade noch mal jetzt sagen, mit ein paar Beispielen, aus der aus der Jetztzeit. Ja, die Menschen, sie waren nahe dran, aber sie haben nicht alle, nur ein kleiner Überrest, auch von den Juden, hat Ja gesagt, hat es erkannt. Ja? Und auch heute sind es nur wenige. Die Herde ist klein. Nur wenige sind es, die ihn finden, den Weg. So sagt Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 7. Wenige sind es, die ihn finden. Warum? Weil wir auch Verführungen erliegen. Wir werden getäuscht. Wir leben in dieser Welt und werden auf Wege geleitet, ja, die uns fehlgehen lassen sollen, ja, weil es hier Kräfte gibt, die nicht wollen, ja, dass wir unsere Würde bei Gott wiederfinden, die nicht wollen, dass wir gerettet werden. Und deswegen stehen wir da in diesem Beschuss, in diesem Kampf im Grunde auch drin, den aber Jesus schon für uns gewonnen hat. Und das ist das Wichtige, dass wir uns das auch immer wieder bewusst machen. Ein Beispiel, wenn es um die Würde des Menschen geht, ist das Grundgesetz. Wir wollen jetzt einmal in die hiesige Zeit gehen, ja, wie es jetzt aussieht. Wenn ich jetzt nochmal das Bild nehme, ja, Gott ist oben, der König ist nicht mehr da. Der König ist nicht mehr da. Heute sind Regierungen da. Aber seit wann ist der König nicht mehr da? Das war erst in dem 17. Jahrhundert. Ja. 17. bis 18. Jahrhundert. Und ich nenne hier explizit der Kampf gegen die Monarchien. Das war die Französische Revolution. Das war der Auslöser, ja, der Urknall sozusagen der heutigen Situation, wie wir sie heute haben. Ja. Natürlich mit vielen Vorläufern, mit der Reformation und so weiter, Bauernkriege. Ja, aber das ist ja die Basis. Und wenn ich jetzt heute lese in unserem Grundgesetz, da heißt es, Artikel 1, wenn es um die Würde des Menschen geht, da heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Zweiter Vers. Das deutsche Volk bekennt sich darum, zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbares geltendes Recht. Das hört sich ja wunderbar an. Ja? Wir haben sogar unsere Menschenwürde, ja, unsere Würde haben wir sogar im Grundgesetz verewigt, ja, vereinigt. Und wenn man jetzt mal überlegt, ja, es gibt das ist sogar ein ewiges, wird als ewiges Recht bezeichnet. Was es bedeutet, sage ich gleich, weil es gibt noch Artikel 79 im Grundgesetz und der besagt im Absatz 3, dass der Artikel 1 und Artikel 20 des Grundgesetzes nicht verändert werden dürfen. Ja, das bedeutet also, ja, es gibt nochmal ein Gesetz, das ist das, was ich gerade eben vorgelesen habe, ja, schützt, ja, indem es nicht verändert werden kann. Ist es aber wirklich so gut, wie es da heißt? In Kommentaren zu dem Grundgesetz kann man lesen, dass hier Werte auf ewig festgesetzt sind, dass sie normativ, also eine Norm werden, als absolut dargestellt werden. Insbesondere der Artikel 1. Also die Würde des Menschen wird als absoluter Wert dargestellt. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wer auf dieser Welt hat das Recht, Werte absolut zu setzen. Gott allein hat dieses Recht. Gott allein setzt Werte absolut, nicht Menschen. Ja? Insofern sehen wir schon, der Geist, der in diesem Grundgesetz auch verankert ist, ne, dass es sich im Grunde wohin setzen will, an die Stelle Gottes. Wir brauchen also nicht mehr Gott, der unsere absoluten Werte vermittelt, sondern das macht jetzt das Grundgesetz. Und jetzt lesen wir weiter in verschiedenen Kommentaren und dann können wir da feststellen, wenn wir mal nachlesen wollen, was ist denn jetzt eigentlich die Menschenwürde, die Würde des Menschen, über die so gesprochen wird, dann werden wir feststellen, dass wir keine Definition finden. Wir werden keine Definition finden in dem Gesetz. Es gibt keine. Also das heißt, etwas, das nicht genau definiert ist, kann ich auch nicht als absoluten Wert setzen. Ja? Das ist eine ganz logische Sache. Ich will dir dazu mal einen kurzen Bericht vorlesen. Das geht ja schon Rechtskunde jetzt hier, aber es ist trotzdem verständlich. Da heißt es in einem Kommentar, der Begriff Menschenwürde ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Also unbestimmt heißt nicht genau definiert. Ja? Ein unbestimmter Rechtsbegriff. Das schreiben jetzt Juristen, ja? Also Verfassungsrechtler schreiben das jetzt, sag nicht ich. dessen Inhalt nicht absolut, sondern immer nur in Ansehung des konkreten Falles bestimmt werden kann. Er ist jedoch auch wandlungsfähig und zeitbedingt. Das heißt nichts anderes, dieser Begriff der Menschenwürde kann im Grunde willkürlich, je nach Fall, festgelegt werden. Von wem? Vom Staat. Vom Verfassungsgericht, ja, das ist ja dieses, diesen Staat vertritt, ja, in diesem Sinne. Also sehen wir hier, dass wir hier keinen absoluten Wert haben, auf den wir uns verlassen können. Es hört sich nur gut an, ja, aber letztendlich bringt es uns nichts. Ja. Wenn das Bundesverfassungsgericht irgendwann festlegt, ja, dass es also hier keinen Schutz gibt für Christen, ich würde jetzt zum Beispiel Johannes 14,6 nicht mehr predigen, ja, weil das ein Absolutheitsanspruch von unserem Herrn ist, dann könnte man das mit diesem Menschenrecht nicht auch fordern, weil dann wieder andere wieder diskriminiert werden, ja, die eben anders denken. Also, wisst ihr, ja, da ist schon in diesem Gesetz schon drin gelegt, ja, dass also den Christen als solches, uns geht es ja, es geht ja um Gott, ja, dass wir im Grunde zurückgedrängt werden sollen. Wir sollen zurückgedrängt werden, aber damit wird Gott zurückgedrängt. Und es ist also nichts anderes. Früher hat man versucht, den König zu ersetzen, den vielleicht gottesfürchtigen König, durch einen nicht gottesfürchtigen, durch einen Götzenanbeter, und hat so die Menschen verführt. Jetzt aber, seit der Französischen Revolution, sind wir einen Schritt weiter gegangen. Jetzt hat man nicht nur den König abgeschafft, sondern jetzt schafft man gleich Gott ab. Und darum geht es. Dieses Gesetz setzt sich an die Stelle Gottes. Es wird ja auch, wenn man das mal genau liest, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und im zweiten Artikel heißt es dann, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen, unveräußerlichen Menschenrechten. Das heißt, hier wird also dieser Artikel oder die Menschenwürde schon mal wieder mit den Menschenrechten praktisch in Verbindung gesetzt und unter diese Menschenrechte gestellt. Die sind 1948 erlassen worden, ja, von der UN, und gelten im Grunde auch für alle Länder. Die einzigen, die es nicht unterschrieben haben und ihre eigenen gemacht haben, sind die muslimischen Länder übrigens, ja, weil sie die Frauenrechte nicht akzeptiert haben. Ja. Die haben ein eigenes noch. Aber irgendwann werden auch die es akzeptieren. Also das heißt, diese Menschenwürde oder diese Menschenrechte liefert eigentlich den Menschen komplett der Staatsgewalt aus, wenn man so will. Das ist so. Die Menschenrechte, die bestimmen die Menschenwürde, und die Menschenwürde wird vom Staat festgelegt. Wir haben keinen Gott hat keinen Einspruch mehr. Keinen Einfluss mehr. Im Grunde ist es so, da heißt es, es geht nach dem Motto, lasst uns Menschen machen. Kennt jemand das Motto? Wo kommt es her? Wo? Aus der Bibel kommt es, ne? Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild. Aber wo kommt dieses Menschen her? Einen neuen Menschen schaffen, Entschuldigung. Einen neuen Menschen schaffen. Schon mal gehört die Parole? Kommunismus. Ja? Das ist ein kommunistisches Manifest. Also die Kommunisten, ja, die wollten einen neuen, und wollen es immer noch, ja, einen neuen Menschen schaffen. In China sind sie schon kräftig dabei. Ja. Sie sind überall dabei. Einen neuen Menschen schaffen. Das heißt, sie setzen sich an die Stelle Gottes, denn der Einzige, der Menschen schaffen kann, in Wahrheit, ist Gott. Gott wird aber herausgenommen, ja, aus den ganzen Gesetzen. Ja. Auch Luther hat ja da schon einiges drüber geschrieben. Ja. Gott verschwindet aus den Gesetzen. Warum? Weil die Menschen sich selbst dort hinsetzen. Und die, die sich dort hinsetzen, unterdrücken dann damit oder beherrschen damit dann die anderen, das Volk, die Völker. Ja? Also das heißt, den neuen Menschen schaffen ist eine kommunistische Parole. Und diese Parole und auch die Menschenrechte als solches haben ihren Ursprung in der Französischen Revolution. Ich zitiere einmal Wikipedia. Heutzutage zugänglich für alle. Da heißt es unter dem Begriff Menschenwürde, da es Probleme bereitet, eine abschließende Definition der Menschenwürde zu formulieren, klar, die haben auch keine Definition gefunden, kann man alternativ dazu die Menschenwürde als Summe aller Grund- und Menschenrechte verstehen. Achtung und Schutz der Menschenwürde zielen auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit durch, drei Punkte, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Mit ihren entsprechenden Ableitungen. Das heißt, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das ist die Parole der Französischen Revolution, es wurde dort im Grunde eingeführt. Und es ist ein freimaurerisches Motto natürlich. Ja. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. So sollen die Menschen alle sein. Und hier sieht man auch, ja, dass allein schon durch diese Definition, die da in Wikipedia steht, und in Wikipedia stehen übrigens nur Sachen, die systemkonform sind. Ja. Ja. Also da stehen keine Dinge drin, die in irgendeiner Weise gegen das System sind. Alles, was da drin steht, ist alles systemkonform. Ja. Wer etwas gegen das System sagt, wird in Wikipedia hinausgemobbt. Da gibt es auch inzwischen schon Nachforschungen und Filme darüber, sehr interessant. Ja. Also da, das geht auch gegen die Menschenwürde, weil ja schon einer seine Meinung nicht mehr frei äußern darf. Ja? Auch das hat was mit Menschenwürde zu tun. Wir können unsere Religion zwar noch ausüben, wir sind dankbar, dass wir noch hier sind, aber wie lange wird das noch der Fall sein? Was dürfen wir alles noch sagen? Dürfen wir noch einen Tisch machen? Dürfen wir Traktate ausgeben? Das alles wird eingeschränkt werden. Und es geht alles zu unseren Lasten, zu unserer Menschenwürde. Und wir sehen hier, ja, dass also auch dieses Grundgesetz kein Schutz ist für uns. Im Gegenteil, hier ist eigentlich schon vorbereitet ein totalitärer Staat. Denn die Französische Revolution hat ja den Weg bereitet oder den Boden bereitet, ne, für das, was wir heute haben und was immer so hochgelobt wird, die Demokratie und der Rechtsstaat. Ja? Aber Demokratie, wer regiert denn wirklich in der Demokratie heute? Die Grundidee ist ja gut, die Grundidee ist gut, aber in der Demokratie regiert heute das Geld. Da regieren die, die Macht haben, und die, die Geld haben, haben die Macht. In der Regel sind es alles Handelskonzerne, ja? Banken und Handelskonzerne, große Konzerne, die Milliarden und Billionen von Geld zur Verfügung haben und entsprechend die Politik beeinflussen. Jemand von uns kann doch die Politik gar nicht mehr beeinflussen. Ja? Und die Politiker, die dazwischen stehen, von wem lassen die sich beeinflussen? Ist es einfacher, einen Einzelnen zu beeinflussen oder ein ganzes Parlament? Ein ganzes Parlament ist einfacher. Ein ganzes Parlament zu beeinflussen ist einfacher, ja? Weil der Einzelne, der kann sich störrisch stecken. Das kann ein gottergebener, ein gottesfürchtiger König sein, so wie es früher war. Und den werde ich nicht umbiegen können, den muss ich schon ermorden, ja? Damit er weg ist und dann der Nächste kommt. Aber vielleicht ist sein Sohn ja auch gottesfürchtig. Aber ein ganzes Parlament zu beeinflussen ist in der Regel einfacher durch die Demokratie, ja? Weil da auch ganz einfache Leute drin sitzen, ja, die von Recht Kunde gar keine Ahnung haben. Ja. Muss man die Berufe der Abgeordneten mal angucken. Ja. Naja, das Grundgesetz ist übrigens gemacht. Für wen ist das gemacht?
Für die Regierung.
Das ist noch als kleine Zugabe jetzt. Ne. Für wen ist das Grundgesetz gemacht? Es steht sogar drüber, wer das Grundgesetz hat. Ich habe es auch im Bücherschrank. Wie? Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Wer ist die Bundesrepublik Deutschland? Wir? Nicht das Volk. Ja? Es ist ja, und nicht umsonst steht deshalb im Artikel 146 des Grundgesetzes, was? Das ist der letzte Artikel übrigens, ja, des Grundgesetzes. Da steht drin, ich sage es mit meinen Worten, dass dieses Grundgesetz, das vorlaufende, so lange gilt, bis sich das deutsche Volk selbst eine Verfassung gegeben hat. Genau. Also das heißt, das Grundgesetz gilt für den Staat, das, was für das Volk gilt, ist noch nicht getan, weil wir müssen uns jetzt praktisch zusammentun und eine Verfassung uns geben und dann wäre das Grundgesetz abgelöst. Das wird nie eintreten, das kann ich jetzt schon sagen. Ja. Also, das ist nur am Rande, ne? Das sind so rechtliche Spitzfindigkeiten, die man aber trotzdem leicht erkennen kann. Ja? Und trotzdem sind sie da und die Politiker haben nichts dagegen gemacht. Sie haben fleißig alles mit unterschrieben. Ja? Also der Feind hat erkannt, um es nochmal zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen, dass es nicht ausreicht, hier einen König, das hat übrigens auch was mit der Weltbevölkerung zu tun, wir haben ja inzwischen fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt, ja? Und die muss man ja auch irgendwo unter einen Hut bringen können. So, der Feind hat also erkannt, dass er es nicht ausreicht, jetzt den jeweiligen König zu ersetzen. Das war jahrhundertelang, war das die, sagen wir mal, die Vorgehensweise, um die Völker zu knechten. Aber dann kamen eben immer wieder solche Dinge, wie jetzt zum Beispiel auch die Reformation, ja, die diesen diese Knechtschaft aufgebrochen haben, hat man sie wieder versucht einzuholen. Das sind ja die heute noch dabei, die Reformationsgegner. Ja, immer erfolgreicher übrigens, ja, um das wieder alles einzusammeln. Ja, die Bauernaufstände, die damals waren, die industrielle Revolution, wo man, das hat natürlich auch vieles aufgebrochen. Ja, und so sieht man, dass man jetzt mit einem einzelnen König nicht mehr weit kommt. Der Feind ist kein Mensch. Und der weiß es natürlich auch und denkt vor, so, der ist wesentlich intelligenter wie jetzt wir. Und er hat also erkannt, ich muss jetzt nicht hergehen und einen König oder eine Regierung ersetzen. Nein, ich muss Gott ersetzen, aus diesem Gesetz eben rausnehmen. Und deswegen bewahrheitet sich auch immer mehr das, was hier immer wieder gesagt wird, auch von mir, nämlich die Gesetzlosigkeit kommt aus dem Gesetz. Ja? In dem Gesetz wird die Gesetzlosigkeit festgeschrieben und dann können wir nichts mehr machen. Dann geht es uns wie dem König, ja, der Daniel eigentlich nicht dahin geben wollte, aber er musste es machen, weil es ja schon im Gesetz stand. Und warum stand es im Gesetz? Weil er dazu verleitet wurde. Und wenn ich heute mal angucke, was in dem Bundestag alles passiert, dort werden Gesetze verabschiedet, dort sind ja Gesetzesvorlagen und so weiter, die kommen teilweise in Englisch, mehrere hundert Seiten lang. Meint ihr denn, dass das irgendein Abgeordneter wirklich bis ins Detail liest? Natürlich nicht. Und wer verfasst denn diese? Die verfassen irgendwelche Juristen von irgendwelchen Konzernen. So wie damals in 2008, 2009 auch der Ackermann von der Deutschen Bank als Berater bei der Merkel da im Büro saß. Ja. Und es ist ja heute, oder was man jetzt wieder gelesen hat, ja, von der Leyen, wo da diesen Millionen, zig Millionen für Berater ausgegeben hat für die Bundeswehr. Ne. Also mehr wie für die Bundeswehr eigentlich wert ist, ne, ist für irgendwelche Berater ausgegeben worden. Und was die Berater machen, das können wir uns ja denken. Arbeiten die jetzt in unserem Sinne oder arbeiten die im Sinne ihrer Arbeitgeber? Das sind nämlich irgendwelche Konzerne. Auch klar, brauchen nicht beantworten. Ja. So, das ist die Welt, so wie sie sich heute auftut bei uns und praktisch in der wir leben. Und hier können wir erkennen, und das war eigentlich auch das, was ich erkannt habe, als ich damals zum Glauben kam, dass ich als einzelner Mensch, egal ob ich jetzt erfolgreich hier bin, ob ich jetzt reich bin oder arm bin, spielt überhaupt gar keine Rolle. Einfach als Mensch in dieser Welt bin ich geknechtet unter irgendein System. Ja, bei uns ist es dieses hier. Das empfinden die meisten nicht als Knechtschaft, auch klar. Ja. Es gibt aber Systeme, ich brauche nur mal nach Nordkorea zu gehen, ich brauche nach Nigeria zu gehen, wo überall totalitäre Systeme immer noch herrschen. China, Russland und so weiter. Da gibt es viele Menschen die, und vor allem Christen, die unterdrückt werden. Ja. Und ich muss es einfach global sehen. Ja. Und das kommt vom Feind. Und das verdichtet sich jetzt immer mehr und es kann sich nur erfolgreich immer mehr verdichten, wenn es gesetzlich festgeschrieben ist. Das muss uns auch klar sein. Weil sonst könnte ja ein Schlaumeier hergehen und sagen, Moment mal, das könnt ihr gar nicht machen, weil im Gesetz steht so und so drin. Es werden also erst die Gesetze geändert und dann wird was gemacht. Und wenn es mal hart auf hart kommt und die Zeit knapp wird, dann kommt Merkel zum Beispiel oder der Bundeskanzler, egal wie der jetzt heißt, und sagt, wir müssen das jetzt tun, auch wenn die Gesetze anders sind, dann wird es einfach gemacht. Gegen das Gesetz. Ja, zum Schaden von dem Volk. Also, so weit sind wir schon. Ja. Und das Ganze, was jetzt also praktisch hier abläuft, ist ein Kind der Französischen Revolution. Ich möchte nochmal kurz auf diese Begriffe eingehen, damit man das nochmal sieht, bevor wir dann zum Ende kommen. Diese Begriffe Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die sich so schön anhören. Ja. Mit Freiheit ist gemeint Freiheit von Gott. Freiheit von Gott ist damit gemeint. Ja? Und wenn Jesus sagt, wenn Jesus selber sagt, nur der Sohn macht euch frei, er ist derjenige, der uns frei macht, dann macht er uns von was frei? Von der Ungerechtigkeit, von dem Bösen. Das ist die andere Seite. Ja? Jesus macht uns von der Ungerechtigkeit frei, aber die Parolen der Menschenrechte, die machen uns von Gott frei und setzen dann selbst Menschen eben da oben hin. Also Freiheit von Gott hat es zu bedeuten und von biblischen Werten natürlich auch. Weil die Werte, haben wir auch gehört, werden durch das Gesetz neu festgelegt. Gleichheit haben wir auch schon angesprochen. Das geht aus dem Begriff im Grunde schon hervor. Gleichheit heißt, alle seien da gleich. Sozialismus, ja? Kommunismus, alle sind gleich, alle sollen gleich sein. Das hört sich ja gut an, wir sind alle gleich, keiner ist bevorteilt, auch keiner benachteiligt, aber wir sind alle gleich und eine kleine Gruppe, die ist ein bisschen gleicher. Ja, es ist so. Ja? Und dann kommt die Brüderlichkeit noch wieder zu, das hört sich ja noch besser an. Aber Brüderlichkeit, das ist eigentlich der religiöse Aspekt in diesen drei, drei Worten. Brüderlichkeit soll den Menschen vermitteln, wir sind alles Brüder, wir gehören alle zusammen. Ja? Und für die Brüderlichkeit, das ist eigentlich auch Scheinwert. Wir haben zum Beispiel jetzt in der, wer kennt das Europalied, ne, die Europahymne? Der Text dazu von Schiller, ja? Ode an die Freude, da heißt es, wir sind alles Brüder. Ne? Lass uns alles Brüder sein. Ja, das sind Freimaurer-Vokabular pur. Ne? Das sind die freimaurerischen Werte. Ja? Die sagen, wir sind alle gleich, wir sind alle Brüder, ja? Lasst uns alle gleich sein. Ja? Und so konzentrieren sich also diese drei Punkte im Grunde alle zusammen. Die gehören alle zusammen und werden auch vom Gesetz festgelegt. Und was kommt dabei heraus? Jetzt kommen wir wieder zur Bibel. Offenbarung 13, das Tier. Das ist nichts anderes. Das ist nichts anderes. Ja? Es ist die Macht, die da praktisch herauswächst, ja? Und jetzt weltweit mit Gesetzen festgezurrt wird. Man hat schon ein Netz praktisch darüber gelegt, durch die Menschenrechte sozusagen, an denen sich jetzt alle orientieren müssen. Diese Klimapolitik, diese Klimagesetze, die gehören auch alle dazu, um Staaten immer mehr, immer näher praktisch in dieses Netz hier mit einzubinden, damit sie rechtlich gesehen nicht mehr raus können. Ja? Und dann wird irgendwann, das ist die ökumenische Bewegung jetzt, ja, diese Brüderlichkeit da gefördert und alle in der Ökumene und alle werden letztendlich nachher einen anbeten. Und das wird der Satan sein. Ja? Und es ist kein Geheimnis, dass dann hier der angebetet werden soll, Luzifer ist. Das wird überhaupt nicht verdunkelt oder geheimnisvoll da irgendwo hinter den Vorhängen gesagt, sondern ganz offiziell. Ja, ganz offiziell ist es bekannt. Luzifer ist derjenige, der angebetet werden soll. Ja. Und dem dient also alle menschlichen Anstrengungen, um Gesetze dahingehend zu verabschieden, in Staaten und so weiter. Weltweit, nicht nur bei uns. Ja. Weltweit wird es gemacht. Und jetzt möchte ich zum Abschluss zwei Zitate lesen, die ein bisschen länger sind. Also kein ganzes Buch, keine Angst. Wir werden also maximal noch 10 Minuten brauchen. Das eine geht um die Revolution und das andere, es geht um die Befreiung aus dieser Lage, in der wir uns befinden. Aber erst nochmal über die Revolution. Das heißt, die Maske der Revolution, das hat ein Franzose geschrieben, der heißt Jean-Joseph Gaume. Er hat gelebt 1802 bis 1879, war also praktisch in der nachrevolutionären Zeit. In Frankreich hat er praktisch fast das ganze 19. Jahrhundert gelebt. Also auch ein Kind des Humanismus und so weiter. Der Text heißt folgendermaßen, Maske der Revolution. Wenn ihr der Revolution die Maske vom Gesicht reißt und sie fragt, wer bist du? Dann wird sie euch sagen, ich bin nicht das, was man glaubt. Viele reden von mir, doch sehr wenige kennen mich. Ich bin weder der Carbonarismus, der im Schatten konspiriert, noch der Aufstand, der auf der Straße tobt, noch die Umwandlung der Monarchie in die Republik, noch die Auswechslung einer Dynastie durch eine andere, noch die momentane Störung der öffentlichen Ordnung. Ich bin weder das Geheul der Jakobiner, noch die Zornausbrüche von La Montagne, noch der Barrikadenkampf, noch die Plünderung, weder die Brandstiftung, noch das Agrargesetz, weder die Guillotine, noch die Neuaden. Ich bin weder Marat noch Robespierre, weder Barbeuf noch Mazzini noch Kossuth. Das sind alles Männer der Revolution. Diese Männer sind meine Söhne, sie sind nicht ich selbst. Diese Dinge sind meine Werke, sie sind nicht ich selbst. Diese Männer und diese Dinge sind vorübergehende Geschehnisse. Ich jedoch bin ein Dauerzustand. Merkt ihr, welcher Geist dahinter spricht? Ich bin der Hass auf jede religiöse und gesellschaftliche Ordnung, die nicht der Mensch errichtet hat und in der er nicht König und Gott zugleich ist. Ich bin die Proklamation der Rechte des Menschen gegen die Rechte Gottes. Ich bin die Philosophie der Rebellion, die Politik der Rebellion, die Religion der Rebellion. Da haben wir die drei wieder zusammen. Ich bin die bewaffnete Verneinung, ich bin die Gründung des religiösen und sozialen Zustands auf den Willen des Menschen anstatt auf den Willen Gottes. Mit einem Wort, ich bin die Anarchie. Denn ich bin die Entthronung Gottes und die Setzung des Menschen an seine Stelle. Deshalb nenne ich mich Revolution, das heißt Umsturz, denn ich kehre zu oberst, was gemäß den ewigen Gesetzen nach unten gehört, und zu oberst, was nach oben gehört, das unterste, was nach oben gehört. Also dieser Mann, der beschreibt es sehr trefflich hier, inwieweit er selbst revolutionär war, wissen wir jetzt auch egal, ja, aber in diesem Zitat ist es wunderbar beschrieben. Und da müssen wir auch noch einen Bibelvers dazu lesen, nämlich Jesaja 5, Vers 20. Da heißt es: Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bittere süß und Süßes bitter nennen. Genau das sind diejenigen Menschen, die hier am Werke sind. Aber wir brauchen nicht in Hoffnungslosigkeit zerfallen. Denn wir haben etwas, das genau gegen dieses alles ist und sogar dieses alles schon besiegt hat, nämlich das Evangelium. Und jetzt möchte ich euch den Text vorlesen, der mich überhaupt auf dieses Thema gebracht hat und der mich immer wieder beschäftigt. Und wer es möchte, ich habe ein paar Kopien gemacht, kann nachher auch davon eine Kopie gerne haben. Wir können auch noch mehrere machen hier im Haus, kein Problem. Es ist von jemand, der sich selbst als Anarchist bezeichnet hat, der auch Anarchist war, aber dann Christ wurde. Weiß jemand, wer das ist? Ja, genau, danke schön. Das war Fritz Binde, vielleicht schon mal gehört. Fritz Binde hat ein Buch geschrieben, von Anarchist zum Christ. Und er war sehr belesen, ja, und hat auch sehr literarisch wertvoll im Grunde auch geschrieben. Er hat gelebt im Ende des 19. Jahrhunderts und ist 1920, 25 rum ist er gestorben. In relativ jungen Jahren noch, ich glaube, er ist nicht mal 50 geworden. Ja, oder 52. Und dieser Mann hat Folgendes geschrieben, und das hat mich immer, das berührt mich immer wieder, ne? Das trage ich auch immer in meiner Bibel mit mir herum. Und jetzt möchte ich euch das vorlesen, was er zu diesem Evangelium gesagt hat und zu dieser Knechtschaft, die auf uns Menschen liegt, und was das Evangelium dagegen bedeutet. Er sagt: In Wirklichkeit ist das Evangelium das einzige Mittel, durch das wir jede menschliche Fessel loswerden. Es gibt uns unsere höchste Würde wieder. Es entreißt uns aller erniedrigenden Menschenherrschaft und bindet uns allein an Gott. Es ist der immer neue göttliche Einspruch gegen jede menschliche Überhebung in anmaßender Selbstherrlichkeit. Aber es ist auch der immer neue göttliche Einspruch gegen jede versklavende Erniedrigung des Menschen durch Menschen zur schmachvollen Verkrüppelung unseres Selbst. So ist es die einzige Kraft, die uns wirklich sicher zwischen Despotismus, das ist Willkürherrschaft, und Servilismus, Kriecherei, durchbringt. Aber mehr als das, es stellt Gottes Bild wieder in uns her, indem es uns christusförmig und zu wirklichen Herren der Erde und zu Erben des Himmels macht. Es macht aus Freien Knechte und aus Knechten Freie und aus beiden Diener Christi, Diener Gottes. Und so ist es die einzige Macht, die uns wahrhaft frei, wahrhaft froh und wahrhaft glücklich zu machen vermag. Denn es ist die einzige Macht, die uns gemäß unserer ewigen göttlichen Erwählung und Berufung, unserer ureigenen Bestimmung entgegenführt, nämlich für Gott da zu sein. Übereinstimmung aber mit unserer Bestimmung ist allein Glückseligkeit, so wie wir es heute Morgen auch gehört haben. Nämlich Gottseligkeit. Darum werdet weder der Menschen Herren noch Knechte, werdet aber in Wahrheit Knechte des Allerhöchsten als Knechte Jesu Christi. Amen. Wollen wir noch zusammen beten? Allmächtiger Gott, Vater im Himmel, wir loben und preisen dich, Herr, an deinen heiligen Namen, und wir danken dir, dass du uns deinen lieben Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesendet hast, Herr. So wie du es prophezeit hast, der Schlange den Kopf zertreten hat, Herr. Und durch den wir auch jetzt schon, obwohl wir in dieser Erde irdisch gesehen, ja, versklavt und geknechtet sind, können wir doch frei werden. Wir sind frei, wir sind Bürger deines Reiches im Himmel, Herr. Und wir dürfen unsere Würde erkennen, Herr, in der Berufung, die du uns gegeben hast. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen, Herr. Und ich will dich bitten, Herr, für jeden Einzelnen, der dies vielleicht noch nicht erkannt hat oder der schon Christ ist, der dein Nachfolger ist, aber dessen Umwelt immer noch verdunkelt ist, Herr, dass er doch dieses Licht erkennt, durch dein Wort uns gegeben, dass wir in diesem Licht wandeln dürfen, Herr. und in der aller Ewigkeit, in der Ewigkeit zusammen mit dir verbringen dürfen, Herr. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen. Amen.